On June 20, World Refugee Day, we honor the resilience and courage of more than 65 million people.
Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, zeigen wir Respekt für die Widerstandskraft und den Mut von mehr als 65 Millionen Menschen, die gezwungen waren, vor Krieg, Verfolgung und Gewalt zu fliehen.
Today we live in a world in which uncertainty often abounds.
Wir leben in einer Welt, in der es sehr viel Unsicherheit gibt. Wirtschaftliche Instabilität, politischer Aufruhr und Gewalt können bei uns den Wunsch aufkommen lassen, unsere Augen davor zu verschließen und unsere Türen zuzumachen. Aber Angst und Zurückweisung werden nicht zu einer besseren Welt führen. Sie werden nur Abschottung, Entfremdung und Verzweiflung hervorbringen.
They can only lead to barriers, alienation and despair.
Philip Ugrandi, Chef des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, in einem Video-Statement. Aufgenommen wurde es zum Weltflüchtlingstag, der vor knapp 2 Wochen am 20. Juni begangen wurde. Wenn Grandi in seinem Statement an die Zuschauer appelliert, nicht Augen und Türen zu verschließen und Flüchtlingen nicht mit Angst und Ablehnung zu begegnen, dann tut er das wohl aus leidvoller Erfahrung. Aus der Erfahrung heraus, dass es jede Menge Vorurteile gegenüber Flüchtlingen gibt. Und aus der Erfahrung, dass die Flüchtlinge andererseits sehr gute Gründe haben, wenn sie ihre Heimat verlassen. Wir beschäftigen uns in der kommenden Stunde mit genau diesen Gründen. Wir informieren darüber, was Menschen in die Flucht treibt und wie eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen aussehen könnte. Am Ende dieser Sendung bringen wir außerdem eine Vorschau auf die Friedensfahrradtour, die Ende Juli, Anfang August in der Region München stattfindet. Und damit willkommen zum Friedensforum in Lora International, zu einer Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Am Mikrofon Harald Will. Dass Menschen aus vielen Teilen dieser Welt fliehen müssen, das wird bei uns durchaus wahrgenommen. Spätestens seit dem Herbst 2015 Hunderttausende von Flüchtlingen nach Deutschland kamen. Aber was die Menschen in die Flucht treibt, darüber macht man sich bei uns oft wenig Gedanken. Verlässliche Informationen für die Öffentlichkeit sind deshalb sehr wichtig. Darum bemüht sich zum Beispiel die in München ansässige Studiengesellschaft für Friedensforschung. Die Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erkenntnisse der Friedens- und Konfliktforschung bekannt zu machen. Auch mit Informationen zum Thema Migration und Flucht ist sie aktiv geworden. Warum? Das erklärt Erwin Schelbert, Mitglied der Studiengesellschaft.
Wenn man zum Beispiel das Problem Migration aufgreift, nicht wahr? Da kursieren ja sehr viel abstruse Vorstellungen, völlig falsche, auch Größenordnungen, die da herumgeistern. Und hier sozusagen objektiv oder einigermaßen objektiv und sachgerecht und trotzdem allgemeinverständlich zu informieren, ist eine wichtige Aufgabe. Und das versuchen wir halt im Rahmen der Lehrerfortbildung, auch an Schulen für Jugendliche, aber auch für Erwachsene Seminare anzubieten und auch eine Veröffentlichung in Schriftform. Wir haben solche sogenannte Denkanstöße, die wir zu bestimmten wichtigen, virulenten Themen hier veröffentlichen.
Ja, Stichwort Denkanstöße. In dieser Reihe ist zuletzt ein Heft erschienen, eine Broschüre, wo es um Flucht und Migration geht. Jetzt, wenn wir dieses Thema mal aufgreifen und versuchen, uns da diesem Thema zu nähern, dann ist wahrscheinlich die erste Frage, wie groß ist denn eigentlich das Problem Flucht weltweit? Wie viele Menschen sind zurzeit auf der Flucht?
Ja, da fängt es eigentlich schon an, dass die Zahlen natürlich immer sehr unterschiedlich gewertet werden, je nachdem, was man damit meint und welchen Hintergrund man hat. Es wird ja zum Beispiel, werden die Begriffe Migrant und Flüchtling durcheinander geworfen. Ja. Eigentlich meint heute Migration das Gesamtproblem an Menschen, die in irgendeiner Weise ihr Land verlassen oder ihren Lebensort und ihren Lebensraum verlassen, wo auch Flüchtlinge mitgemeint sind. Wenn man die Migranten insgesamt nimmt, dann wird also hier berichtet von 250 Millionen, die heute migrieren. Das ist eine Zahl, die man natürlich mit sehr großer Vorsicht versehen muss, denn da wird also mitgezählt auch Leute, die schon länger in einem anderen Land sind, die aber auch immer noch leben und sozusagen als Migranten gelten. Die, die im engeren Sinne auf der Flucht sind, die werden heute ziemlich einheitlich mit etwa 65 Millionen angegeben, die sich also hier im eigenen Land befinden, als sogenannte Binnenflüchtlinge oder ins Ausland fliehen und damit als Flüchtlinge gelten.
Jetzt schauen wir doch mal vielleicht auf die Gründe, warum Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Da ist also zunächst einmal natürlich Krieg eine wichtige Ursache, Unterdrückung, Armut, die herrscht, Klimaveränderungen spielen offenkundig auch eine Rolle. Wenn man sich die Fluchtbewegungen anschaut, kann man denn sagen, dass der Krieg jetzt die wichtigste Fluchtursache ist?
Das ist unzweifelhaft so. Auch wenn es keine exakte Statistik darüber gibt. Es wird nirgendwo zu finden sein, weil dazu müssten die Flüchtlinge also sehr genau befragt werden und die Institutionen wie also in Deutschland, das Bundesamt für Migration, das ja reichlich überlastet ist, führt darüber keine Statistik. Man kann es also nur mutmaßen oder von Einzelbefragungen her ableiten, aber auch die Flüchtlingshilfsorganisationen sagen eigentlich unmissverständlich, dass es der Krieg ist, Krieg und Bürgerkrieg. Wir sehen es auch an dem, aus welchen Ländern die Flüchtlinge kommen. Es sind alle ohne Ausnahme Länder, wo in hohem Maße Bürgerkrieg herrscht oder eben Krieg, vielleicht sogar in Form von mehreren Nationen, die beteiligt sind, in Form eines Stellvertreterkrieges, wie wir es zurzeit in Syrien haben. Aber da gilt generell natürlich, es ist nie so exakt zu trennen, die Fluchtursachen voneinander, ob da jetzt Hunger eine Rolle spielt oder ethnisch-religiöse Elemente, denn viele Kriege sind ja auch ethnisch-religiös begründet und die Menschen fliehen dann natürlich auch, weil sie in besonderer Weise verfolgt werden und zusätzlich eben unter der Kriegssituation leiden. Und insofern überlagert sich das ganze Problem immer wieder und man kann das gar nicht so genau trennen.
Aus welchen Ländern kommen denn jetzt die Flüchtlinge zu uns? Nehmen wir mal das Beispiel Deutschland.
Also die Länder, aus denen jetzt weltweit die Flüchtlinge kommen, die sind fast identisch mit denen, aus denen jetzt die Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und zwar sind es im Wesentlichen die Krisenregionen im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika. Man kann das ja ablesen an den Flüchtlingszahlen und die sind also an erster Stelle zu nennen Syrien, an zweiter Stelle ist Somalia, dann kommt Afghanistan, dann der Sudan. Das sind so die Hauptländer, wo etwa 70-80% der Flüchtlinge bei uns eintreffen. Und interessant ist eben, dass es, ich habe es vorher schon gesagt, Länder des Krieges sind, aber es sind auch meistens Länder, die arm sind und wo große soziale Probleme herrschen, insbesondere Spannungen. Das sind die Gegenden, aus denen die Flüchtlinge zu uns kommen, aber natürlich nicht alle zu uns, ja.
Ja, genau. Ist es denn so, dass jetzt Deutschland oder Europa die Region ist, die die Hauptlast trägt bei der Aufnahme von Flüchtlingen? Manchmal entsteht ja der Eindruck, wenn man so öffentliche Äußerungen auch von Politikern verfolgt, dass wir, also Deutschland, die Hauptlast zu tragen hat, Europa die Hauptlast zu tragen hat bei den Fluchtbewegungen.
Nein, das ist also keineswegs so. Vielleicht sollte man hier doch im Vergleich mal das sehen, damit es bewusst wird, wie groß die Unterschiede sind, weil wir immer nur die absoluten Zahlen sehen in Deutschland. Ja, da ist jetzt fast 1 Million gekommen, nicht wahr? Und das sind die meisten in Europa. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dass beispielsweise ein kleines Land wie der Libanon, der über 5 Millionen Einwohner verfügt, genauso viel Flüchtlinge aufgenommen hat wie die ganze EU mit 500 Millionen Einwohner, dann wird einem das klar, was das eigentlich für so ein Land bedeutet. Und insofern ist es gut, jetzt nicht nur die absolute Zahl zu sehen, sondern die Relation. Das heißt also, wie viel Flüchtlinge pro 1000 Einwohner sind in das Land gekommen. Und das ist eben interessant, im Libanon beispielsweise, das ich ja gerade genannt habe, bewegt sich diese Zahl zwischen 183 und 250. Das heißt, pro 1000 sind etwa ein Viertel, fast ein Viertel Flüchtlinge. Um die Vergleichszahl in Deutschland zu haben, da ist es 7. Auf 1000, 7. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Es gibt andere Länder, wo wir es auch gar nicht glauben, Jordanien zum Beispiel, 87, Türkei 37. Und man höre und staune, das viel gescholtene Ungarn hat immer noch 17 Flüchtlinge pro 1000 Einwohner, während wir also in der Bundesrepublik 7 haben. Das sind alles Zahlen, die natürlich schwanken und nicht absolut gesichert sind, aber soweit verfügbar die Statistiken, sagen sie in ihrer Relation schon sehr deutlich aus, dass Deutschland also als noch dazu reiches, hochentwickeltes Industrieland natürlich in keiner Weise jetzt von Flüchtlingen überschwemmt ist.
Dass Menschen zur Flucht gezwungen sind, kommt immer häufiger vor. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen weist darauf hin, dass seit Mitte der 90er Jahre Flucht und Vertreibung in den meisten Regionen der Welt stetig zugenommen haben. Die Gründe für die Verschärfung der Situation lassen sich ganz einfach benennen. Zum einen haben in den letzten Jahren neue Kriege begonnen, wie etwa in Syrien. Zum anderen gibt es schon länger schwelende Konflikte, die zum Teil seit Jahrzehnten andauern. Länder wie zum Beispiel Afghanistan oder Somalia kommen einfach nicht zur Ruhe. So entstehen ganze Generationen von Flüchtlingen. Ein Teil dieser Flüchtlinge findet Aufnahme in anderen Ländern. Aber es ist bei weitem nicht die Mehrzahl. Im Gegenteil. Viele Menschen, die zum Beispiel vor Kampfhandlungen fliehen, können oder wollen ihr Heimatland gar nicht verlassen. Erwin Schelbert von der Studiengesellschaft für Friedensforschung.
Ich habe vorher ja schon gesagt, bei den Flüchtlingen muss unterschieden werden zwischen den Binnenflüchtlingen und den Flüchtlingen, die in andere Länder weiterziehen, um dort Asyl zu finden. Etwa 2/3 aller Flüchtlinge, von denen ich vorher gesprochen habe, diese 65 Millionen, sind Binnenflüchtlinge, also über 40 Millionen.
Das heißt, die bleiben im Land?
Die bleiben in ihren Ländern. Und das ist auch verständlich. Und es ist auch wichtig, das zu betonen, weil nämlich immer wieder gesagt wird, ja, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen und die kommen ja nur zu uns, weil sie hier sich irgendwie ein schönes Leben versprechen oder irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile. Sondern verständlicherweise wollen die Menschen in ihrem Land bleiben. Denn erstens einmal hoffen sie alle, dass die Konflikte, die dort herrschen, baldmöglichst wieder enden und sie wieder zurück können in ihre Heimat. Zweitens können sie oft gar nicht ihre ganzen Familienangehörigen mitnehmen, weil dieses nicht möglich ist. Wenn sie zu alt sind oder wenn sie krank sind oder wenn die Männer im Krieg sind, gar nicht alle mit können. Zweitens einmal sind sie ja auch alle in ihrem Bereich verwurzelt, kulturell verwurzelt, sozial verwurzelt und wollen diese Verbindungen nicht vollständig kappen. Sie verstehen ja oft die Sprache im Ausland gar nicht. Sie verfügen auch nicht über die Mittel, jetzt ins Ausland zu gehen. Viele müssten natürlich, wenn sie außer Landes kommen wollen, möglicherweise hohe Schleusergebühren bezahlen, müssten auch, und das darf man bitte nicht vergessen, eine ungeheure Strapaze auf sich nehmen. Denn für viele Länder ist es ja sehr schwierig geworden zu fliehen. Ja? Wenn ich jetzt Syrien beispielsweise nehme, die Türkei hat ihre Grenze dicht gemacht gegenüber Syrien. Oder auch Libanon kann jetzt keine mehr aufnehmen. Also selbst das Nachbarland scheidet eigentlich aus. Das heißt, sie müssten in weiter entfernte Länder ausweichen. Und das ist oft mit großen Beschwernissen, hohen Lebensrisiken verbunden. Und so gesehen haben natürlich viele keine Chance, weil sie nicht über die Geldmittel verfügen und auf der anderen Seite es auch nicht riskieren wollen, ihr Leben, und deshalb lieber im Lande bleiben.
Jetzt haben wir über den Krieg als die wichtigste Fluchtursache gesprochen. Klimaveränderungen spielen aber offenkundig inzwischen auch eine Rolle dafür, dass Menschen sich auf die Flucht begeben. Was kann man dazu sagen?
Ja, das muss man sicherlich als eine ganz neue Entwicklung sehen in jüngster Zeit. Auch wenn heute offiziell nicht von Klimaflüchtlingen gesprochen wird, aber man spricht von einer sogenannten klimainduzierten Migration, weil in vielen Ländern der Klimawandel keine alleinige Rolle spielt, aber einen entscheidenden Einfluss auch darauf hat, dass sich Situationen entwickeln, die Menschen dazu führen, zu fliehen, andere Länder, den Schutz in anderen Ländern aufzusuchen.
Kann man ein Beispiel nennen?
Ganz aktuell muss man sagen, dass in Syrien sicherlich auch das Klima einen ganz wesentlichen Einfluss hatte. Das begann bereits Anfang der 2000er Jahre, hat sich dann verstärkt 2010, 2012, wo lange Dürreperioden in Syrien waren und wo insbesondere die Menschen aus dem Norden in die Städte gewandert sind. Es war eine massive Wanderung von Bauern, die keine Lebensgrundlage mehr hatten, weil nichts mehr gewachsen ist. Großer Wassermangel, Dürre über mehrere Jahre, dann ist keine Ernährung mehr möglich. Und die einzige Möglichkeit für die Leute war, in die Städte zu gehen. Das war natürlich eine enorme Belastung und hat auch zu Unruhen geführt, nachdem ohnehin ja die Situation in Syrien nicht so ideal war, sodass man sagen kann, ein erstes auslösendes Moment für bürgerkriegsähnliche Unruhen war durch diese Dürresituation gegeben. Und so hat es natürlich eine ganze Reihe in anderen Ländern es auch gegeben. Gerade in afrikanischen Ländern haben wir eine laufende Desertifikation, wo die Wüsten sich ausbreiten, gerade in Zentralafrika. Insofern kann man auch hier sagen, wie ich es vorher schon sagte, bei Krieg, es ist nie eine einzige Ursache. Also es gibt keine monokausalen Wirkungen, wo man sagen kann, nur deshalb sind die Menschen ausgewandert.
Wir haben vorher schon mal gehört, ein wichtiger Grund, warum Menschen sich auf die Flucht begeben, ist neben Krieg auch die Armut in vielen Ländern. Bei uns werden dann Armutsflüchtlinge oft als Wirtschaftsflüchtlinge im abwertenden Sinn bezeichnet, als Menschen, die in Anführungszeichen nur ein besseres Leben wollen und deshalb kein Recht haben, hier aufgenommen zu werden. Können wir uns denn zu Recht auf so einen Standpunkt stellen, dass sie kein Recht haben, zu uns zu kommen?
Das ist eine insofern schwierige Frage, weil da sind jetzt zwei Faktoren damit verbunden. Einerseits Recht im moralischen, im ethischen, menschenrechtlichen Sinne oder Recht natürlich im rein justiziablen Bereich. Zunächst einmal sieht ja sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention als auch das Grundgesetz Artikel 16 nur vor, dass Asyl gewährt wird im Falle von politischer Verfolgung. Auch religiöse, ethnische und ähnliche spielen eine Rolle. Es sieht aber nicht vor, den Faktor ökonomische Bedingungen, wirtschaftliche Lage, auch Hunger zum Beispiel, ist nicht vorgesehen. Wenn also so jemand zu uns kommt und sagt, ja, ich bin fast am Verhungern, möchte hier Asyl haben, dann wird ihm wahrscheinlich gesagt, dann tut uns leid, das ist hier nicht vorgesehen, du kannst nicht als Flüchtling anerkannt werden. Also das ist eine sehr problematische Situation natürlich und man muss einfach nur sagen, moralisch, menschenrechtlich gesehen, müsste natürlich eine Verpflichtung von uns bestehen, Menschen, denen eigentlich das Existenzminimum fehlt, auch hier Asyl zu gewähren. Und es ist schon eigentlich fast zynisch, muss man sagen, wenn in solchen Fällen dann immer der Begriff Scheinasylant verwendet wird. Den hat im Übrigen erstmalig schon Lothar Späth in den 80er Jahren verwendet. Oder von Asylbetrug die Rede ist, das ist denunziatorisch und heizt also nur die Ressentiments, die bei uns ja ohnehin schon herrschen, an. Und insofern, denke ich, ist diese Unterscheidung wirklichkeitsfremd. Ja, weil ich ja vorher schon sagte, wenn jemand Hunger hat, wenn die Existenzgrundlage fehlt, weil auch entsprechende Spannungen und Unruhen da sind und keine Lebensmittel mehr verfügbar sind, auch das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, das ist ja auch ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Oder auch die Menschen, wie wir es teilweise jetzt in afrikanischen Ländern haben, 70% Arbeitslosigkeit herrscht, das heißt überhaupt keine Lebensperspektive da ist, dann heißt es ja, wenn ich solche Menschen ablehne, ich spreche ihnen überhaupt die Möglichkeit ab, ihr Leben verwirklichen zu können. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang darauf hinweisen, ein jetzt nicht gerade linksorientierter Journalist wie Heribert Brandl hat in seinem Buch Im Namen der Menschlichkeit rettet die Flüchtlinge geschrieben, sie fliehen vor Bürgerkrieg, für Folter, vor Hunger und so weiter und absoluter Armut, sind aber ausgeschlossen aus der Welt und zwar aus einer Welt, die 4/5 aller Reichtümer verbraucht, ja, muss man sagen, also die westliche Welt, europäische gehört dazu ja auch, die verweigern ihnen die elementarsten menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich schon Zynismus und mit Sicherheit weder moralisch noch mit den Menschenrechten zu vereinbaren.
Flüchtlinge mögen oft noch so gute Gründe dafür haben, wenn sie ihre Heimat verlassen. In den potenziellen Aufnahmeländern finden sie bei einem ziemlich großen Teil der Bevölkerung kein Verständnis. Angst und Abwehr machen sich breit, Augen und Türen werden verschlossen, wie es Filippo Grandi, Chef des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, am Anfang dieser Sendung beklagt hat. So hätten es viele in Deutschland und anderswo in Europa gerne, dass die Grenzen für Flüchtlinge einfach dicht gemacht werden oder dass zumindest die Aufnahme von Flüchtlingen eingeschränkt wird. Doch das ist unvereinbar mit internationalen Abkommen wie der Genfer Flüchtlingskonvention, die zum Beispiel auch Deutschland unterschrieben hat. Erwin Schelbert hat deshalb auch kein Verständnis dafür, wenn gefordert wird, die Zuwanderung von Flüchtlingen zu verhindern oder zu reduzieren.
Natürlich hätten das viele ganz gerne, aber es ist nicht nur gegenüber der Genfer Flüchtlingskonvention ein Verstoß, sondern es ist auch gegen natürlich die Menschenrechte, die Charta der UN-Menschenrechte ein Verstoß. Bei uns ist es ein Grundrecht, Artikel 16.1, ja, genießen Asylrecht, wobei das Genießen natürlich in Anführungsstrichen zu sehen ist, ja, denn der Genuss hält sich sehr in Grenzen. Aber immerhin, das Recht genießen sie, wie es dann ausgestaltet ist, ist eine andere Frage. Aber es ist eben auch völkerrechtlich verankert in der Genfer Flüchtlingskonvention, die ja von vielen oder den meisten Ländern unterschrieben wurde. Ja. Also, hier ist eindeutig festgehalten, dass niemand einfach abgelehnt werden darf oder gar zurückgeschickt werden, diese sogenannte Non-Refoulement-Bestimmung des Völkerrechts. Und von daher ist auch eine Obergrenze absolut völkerrechtswidrig. Ja? wo soll denn diese Obergrenze liegen? Und bei allen Bedenken, die man bei Frau Merkel haben will, aber dass sie sich so entschieden jetzt gegen gerade dieses Ansinnen, hier eine Obergrenze festzulegen, sperrt, denke ich, ist nur zu begrüßen und ist auch richtig letztlich, völkerrechtlich gesehen, weil es diese nicht geben kann. Ich muss ja, wenn ein Flüchtling kommt an meine Grenze und begehrt Asyl, dann muss ich den Einzelfall prüfen. Ganz gleich, ob das der 160.000. ist oder ob es der 2 Millionste ist. Es kann also diese Obergrenze nicht geben. Das wird von all den Organisationen, die auch hier sich völkerrechtlich orientieren, so gesehen. Was allenfalls gemacht werden kann und auch de facto ja gemacht wird, ist, dass man natürlich die Anerkennungspraxis entsprechend verschärft, wenn man weniger Flüchtlinge hereinlassen will. Und das tut man ja auch mittlerweile.
Andererseits ist es so, dass immer noch große Zahlen von Flüchtlingen nach Europa kommen. Stichwort Italien zum Beispiel. Da kommen die Leute übers Mittelmeer von Libyen aus zum Beispiel. Ist es denn wirklich so, wie manche Leute sich das vorstellen? Ist es realistisch, dass man sich von den Flüchtlingsströmen wirklich abschotten kann?
Realistisch ist es sicherlich nicht, denn auch jetzt sind die Grenzen nicht dicht. Und im Grunde genommen wird man diese Grenzen nicht dicht machen können. Selbst wenn man einsetzt, was ja auch schon angedacht war, Mauern, Stacheldrahtzäune natürlich, Elektrozäune, Spürhunde, vielleicht auch Schießbefehl, Selbstschussanlagen und was sonst noch alles. Das ist keine Verhinderung der Flüchtlinge, die letztlich, wo sie in letzter Verzweiflung um ihr Leben kämpfen, sich nicht davor scheuen werden, auch solche Hindernisse zu überwinden. Man braucht ja heute nur nach Melilla oder Ceuta schauen, wo
die spanischen Enklaven.
In den Enklaven, wo im Grunde genommen die Flüchtlinge immer wieder auch die 10 Meter hohen Zäune überwinden, die Elektrozäune überwinden. Natürlich mit dem Lebensrisiko, auch mit dem Risiko, dass sie wieder zurückgeschickt werden. Also das wird es nicht geben. Und ich denke, es wird in zunehmendem Maße in Zukunft auch noch schwieriger werden. Denn das, was der Film Die Flut, mal den gab es in den 80er Jahren, glaube ich, war es, gezeigt hat, dass nämlich hier die afrikanischen Länder Europa überrollen und eben einfach einfallen, teilweise natürlich auch mit Waffen. Das ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja Afrika einen enormen Wachstum vor sich hat. Die haben also jetzt etwa 1,2 Milliarden und werden bis Ende des Jahrhunderts etwa das Vierfache an Bevölkerung haben. Das muss man mal vergegenwärtigen. Bei den Entwicklungschancen, die zurzeit für Afrika bestehen, wird es ungeheure Spannungen geben und Probleme, die von Afrika selber nicht mehr zu lösen sein werden. Und da gibt es nur einen Ausweg, dass sie versuchen werden, in die Länder zu kommen, die ihnen einfach gewisse Lebenschancen ermöglichen. Und da lassen sie keine Zäune errichten und keine Mauern oder irgendwelche rechtlichen Bestimmungen, sondern die werden kommen, notfalls auch mit Gewalt.
In vielen Politikerreden wird ja immer wieder erklärt, dass man die Fluchtursachen bekämpfen muss und wie wichtig diese Bekämpfung ist, aber gibt es den Willen, zum Beispiel Kriege zu beenden, die Menschen in die Flucht treiben?
Es ist schwierig, das so eindeutig zu beantworten. Ich will nicht allen Politikern und allen Parteien den Willen jetzt absprechen, das zu tun. Aber ich denke, die Indizien der gegenwärtigen Politik sprechen eigentlich dagegen. Ich kann nicht erkennen, dass wirkliche, ernsthafte, intensive und nachhaltige Bemühungen da sind. Die jetzigen Kriegsherde, die ja Ursache für die ganzen Flüchtlingsbewegungen sind, zu beseitigen. Und das sieht man an den fortdauernden Kriegen über Jahre, wenn man eben an den Stellvertreterkrieg in Syrien beispielsweise denkt, wo ganz andere Interessen im Spiel sind und eben nicht daran, die Bevölkerung vor Krieg und Kriegsfolgen zu schützen. Insofern muss ich sagen, ich glaube es nicht. Ich bin eher vom Gegenteil überzeugt. Denn wenn man sich anschaut, die Waffenlieferungen, die heute nach wie vor in Krisengebiete gemacht werden, nicht nur, dass man Geschäfte mit Waffen machen möchte und sagt, die schicken wir halt in irgendwelchen Ländern, die möglicherweise damit verantwortungsvoll umgehen. Nein, in Krisenländer werden sie geschickt. Oder braucht ihr nur daran zu denken, selbst an die Peschmerga, die ja unmittelbar Kriegspartei auch sind. Auch die Militärinterventionen, die bisher in der Vergangenheit gemacht worden sind, die ja dann auch zu diesen desaströsen Zuständen geführt haben. Wenn man das sieht, kann man eigentlich wenig Hoffnung haben, dass die Bereitschaft da ist, diese Kriege zu beenden. Und ich denke auch, die prinzipielle Einstellung, man kann es ja sehr schön bei der Sicherheitskonferenz auch verfolgen, die ja jedes Jahr stattfindet, wo sich die großen Politiker oder die maßgeblichen Strategen immer wieder zusammenfinden und sich über ihre Pläne austauschen, dass hier irgendwo ein friedenspolitischer Ansatz wäre, sondern es ist alles nur das alte militärische Denken, mit dem versucht wird, auch solche Krisen, die ja wahrhaftig ganz andere Ursachen haben, auch mit militärischen Mitteln zu lösen. Insofern fürchte ich, wird weiterhin der Krieg toben und werden weiter Flüchtlingsströme kommen, vielleicht sogar in zunehmendem Maße. Ich hoffe es nicht.
Die größte Fluchtbewegung der Welt gibt es zurzeit in Syrien. Der Krieg dort dauert nun schon 6 Jahre und ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Stattdessen droht das Kämpfen dort zum Dauerzustand zu werden. Bei Kriegsbeginn lebten in Syrien etwa 24 Millionen Menschen. Mittlerweile ist die Hälfte von ihnen geflüchtet, innerhalb Syriens oder ins Ausland. Internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen sind offenbar nicht fähig, Konflikte wie die in Syrien zu lösen. Deshalb kommt immer wieder die Forderung, man muss von außen militärisch eingreifen, nur so lässt sich das Ringen der Kriegsparteien in Syrien beenden. Erwin Schelbert von der Studiengesellschaft für Friedensforschung hält davon gar nichts.
Das Entscheidende ist, nicht jetzt nach Militär zu rufen, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist ja immer wieder, dass man dann gefragt wird als friedensbewegter Mensch, ja, was willst du denn heute sonst noch tun gegen den IS oder gegen dieses Schlamassel da in Syrien? Da kann man doch nur eingreifen und einfach die Bomben reinschmeißen und dann ist es das ganze Szenario vorbei. Ja, wenn es so einfach wäre. Aber es funktioniert auch nicht, denn es ist ja gerade wiederum auch entstanden erst durch entsprechende Interventionsmaßnahmen, und zwar militärische Interventionsmaßnahmen, die als humanitär deklariert waren. Und dann kann ich nicht mit denselben Methoden jetzt zu glauben, ich kann Frieden schaffen.
Wenn der militärische nicht der richtige Weg ist, welche Mittel gibt es dann, auf Konfliktparteien oder repressive Regimes einzuwirken, die zum Beispiel auch dazu führen, dass es Flüchtlingsströme gibt? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also die Möglichkeiten sind vielfältiger Art, ja. Zunächst einmal muss man sagen, was ich vorher schon auch erwähnt habe, den Waffenhandel einschränken. Drastisch, keine Waffen, könnte man euch sagen, schon bei der Produktion anfangen. Produktion, aber auch den Handel und die Belieferung, noch dazu in Spannungsgebieten, Rebellen zu beliefern und Ähnliches oder Lizenzen weiterzugeben. Also all die Ressourcen auszutrocknen, insbesondere den Gruppierungen, den Staaten, die beteiligt sind, zumindest die Möglichkeiten zu erschweren, hier eine solche kriegerische Form zu praktizieren. Im Übrigen natürlich die Wirtschaftspolitik. Ja, die Wirtschaftspolitik ist ein ganz entscheidender Faktor, inwieweit Spannungen in solchen Ländern überhaupt erst entstehen. Wenn ich hier entsprechend ausbeuterische Praktiken an den Tag lege oder entsprechende Verträge auch herrschen, dann muss ich mich nicht wundern, dass entsprechende Spannungen entstehen. Ja. Und insofern ist eine faire, eine vernünftige Wirtschaftspolitik auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um solche kriegerischen Spannungen zu verhindern. Und dazu muss natürlich jetzt gesagt werden, was wichtig ist, das wird immer wieder betont, auch in der ganzen Friedensforschung, präventiv zu arbeiten. Ja. Es hat keinen Sinn dann, wenn die Spannungen so groß geworden sind und eskaliert sind und dann auch in gewaltförmigen Aktionen sich ausweiten und dann von außen mit militärischen Mitteln eingegriffen wird und dann ist ein Desaster da, wie wir es heute beobachten können in Afghanistan, in Irak, in Libyen, in all den Staaten, in denen auch interveniert worden ist. Da hilft es, hilft nicht. Ja. Dann kann ich auch jetzt nicht damit arbeiten. Darum muss ich frühzeitig damit beginnen, präventiv zu arbeiten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das ist aufgezeigt worden. Das heißt, nicht der Krieg, wie man es immer so schön sagt, ist die Ultima Ratio, sondern es gibt eine Prima Ratio. Und das ist die, dass ich Krisenbewältigung auf zivile Art praktiziere. Und es ist schon interessant, weil immer wieder gesagt wird, ja, was hilft denn das? Und da, das bringt ja gar keinen Erfolg. Ja. Erfolgreich sind doch nur die Aktionen, die wirklich mit Gewalt oder mit militärischen Mitteln geführt werden. Das ist eben nicht wahr. Wir haben zum Glück eine amerikanische Studie, die an der Columbia University in New York durchgeführt worden ist, von 2 amerikanischen Wissenschaftlerinnen. Die haben untersucht, seit 1900 bis 2006, inwieweit Auseinandersetzungen, also Krisensituationen, friedlich gelöst werden konnten oder gewalttätig gelöst werden konnten. Und sie haben festgestellt, dass die gewaltfreien Formen doppelt so erfolgreich waren wie die gewaltförmigen. Doppelt so viel. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und sie waren auch nachhaltiger. Dass dieser herbeigeführte Lösung, also der Friede oder die Entspannungssituation, angehalten hat, also nachhaltiger war, als im Falle einer militärischen Auseinandersetzung, die dann in kurzer Zeit wieder zur Aufflammung von Bürgerkriegssituationen geführt hat.
Nochmal zum Stichwort Armut. Viele Menschen verlassen ihre Heimat, weil dort große Armut herrscht, darüber haben wir schon gesprochen. Was müsste denn getan werden, damit sich in Zukunft Menschen nicht mehr auf die Flucht begeben müssen, weil sie zu Hause keine Perspektive mehr haben?
Das ist eigentlich eine Frage, die schon seit langem geklärt ist, nämlich den Menschen Hilfe zu geben. Und zwar, wer gibt Hilfe? Die Menschen, die dazu in der Lage sind, in den reichen, hochentwickelten Ländern, die ja auch meistens ihren Reichtum und ihre Wirtschaftskraft auf Kosten vieler armen Länder entwickeln konnten. Das sind Kolonialismus, Postkolonialismus, der hier eine Rolle spielt, bis zum heutigen Tag natürlich, auch entsprechende wirtschaftliche Ausbeutung der Länder, und zwar sowohl ökonomisch als auch von Ressourcen her, das zu beenden. Ja. Und die traditionelle Entwicklungshilfe hat hier sicher große Fehler gemacht in der Vergangenheit. Erfahrungsgemäß sind ja mehr Gelder zurückgeflossen in die Länder, als hineingebracht worden sind und haben damit, wenn, zur Entwicklung ohnehin der reichen Industrieländer geführt, nicht aber zu jenen der sogenannten Entwicklungsländer. Also es müsste eine völlig neue Form entwickelt werden, nämlich die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit, wie man sie heute nennt, auf wirtschaftlicher Ebene. Das heißt also zum Beispiel so etwas wie fairen Handel zu bewirken.
Dass die Länder der sogenannten Dritten Welt eine Chance haben mit ihren Produkten auf den Märkten in Europa und USA?
Ja, und genau das stellen wir jetzt nicht fest. Denn es wird sehr viel über das TTIP und über CETA und CISA gesprochen, zu Recht, denke ich, weil da große Probleme sind. Aber über EPA wird nicht gesprochen. Also Economic Partnership Agreements, Verträge, die mit afrikanischen Ländern abgeschlossen wurden oder noch werden, haben sich zwar viele afrikanische Länder geweigert ursprünglich, aber sie haben gar keine andere Chance, wenn sie überhaupt im Handel bleiben wollen. Das sind also Freihandelsverträge, die scheinbar, wie der Name ja suggeriert, Freimöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Das ist aber das Gegenteil der Fall, weil eben diese Länder vollkommen unterentwickelt sind und natürlich keine Chancen haben, mit uns zu konkurrieren in irgendeiner Form. Aber es ist de facto so, dass hier diese Länder jetzt die Zölle, die noch bestanden bis vor kurzem, also die jetzt zum Beispiel beliebige Einfuhr unsererseits in diesen Ländern verhindert haben, sodass dort eine Eigenentwicklung möglich ist, die werden jetzt gestrichen. Und viele Länder wie Namibia, Mauretanien, Botswana, Swasiland, Lesotho und so weiter haben solche Verträge jetzt geschlossen. Und wenn man dann betrachtet, dass nicht einmal die traditionelle Entwicklungshilfe, die ja mal ausgemachterweise 0,7% des Bruttosozialprodukts betragen sollte, dass die heute selbst in Deutschland, einem der reichsten Industrieländer, nur bei 0,5% etwa liegt, dass die also noch nicht mal ausgeschöpft ist, dann wird einem klar, dass die Chancen für die Entwicklung in solchen Ländern sehr gering ist. Die Hoffnung ist vielleicht, dass die neuen Social Development Goals, die jetzt rausgekommen sind als Nachfolgeziele der Millenniumsziele der UN, wenn die ernsthaft verwirklicht würden, da wären schon Ansätze dran. Aber ich fürchte, es bleiben Ziele und die Umsetzung erfolgt also nicht in dem Maße, das eigentlich notwendig wäre.
Soweit das Gespräch mit Erwin Schelbert von der Studiengesellschaft für Friedensforschung. Wie schon erwähnt, gibt die Gesellschaft unter dem Titel Denkanstöße eine Schriftenreihe heraus. In dieser Reihe ist auch ein Heft zum Thema Flucht erschienen. Man kann es sich von der Webseite der Studiengesellschaft herunterladen. Die Adresse www.studiengesellschaft-friedensforschung.de. Sie hören das Friedensforum in Lora International. Jedes Jahr im Sommer veranstaltet der Landesverband Bayern der Deutschen Friedensgesellschaft eine besondere Aktion, die Friedensfahrradtour. Sie steht immer unter dem Motto »Auf Achse für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa«. Auf ihrer Tour kommen die Radler zu Militärstandorten und Rüstungsbetrieben und werben dort für Frieden und Abrüstung. Bisher führte die Friedensfahrradtour immer von einem Startpunkt in Bayern zu einem weiter entfernten Ziel. Diesmal ist das anders. Bei der diesjährigen Tour, die am 30. Juli beginnt, werden ausschließlich Standorte in der Region München angesteuert. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass der Raum München ein wichtiges Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie ist. Johanna Pfeffer und Thomas Rödel organisieren die Friedensfahrertour. Thomas Rödel erklärt zunächst, welche Rüstungsbetriebe in München und Umgebung angesiedelt sind.
In München ist an erster Stelle die Luft- und Raumfahrtindustrie zu nennen. Von den großen Firmen, die hier angesiedelt sind, sind die meisten, also 8 von 10 großen, sind im Bereich Luft- und Raumfahrt. Und an zweiter Stelle ist der Panzerbauer Krauss-Maffei zu nennen und Landfahrzeuge MAN, Rheinmetall, Military Vehicles. Aber entscheidend ist die Luft- und Raumfahrtindustrie.
Jetzt gibt es aber zum Beispiel auch noch andere Betriebe wie Rode und Schwarz, die Kommunikationstechnik zum Beispiel herstellen, die fürs Militär auch wichtig ist.
Genau, wenn man spricht von Rüstungsindustrie, denkt man immer an Waffensysteme im engeren Sinne. Es braucht aber auch andere Sachen, um Militär funktionsfähig zu machen. Eben zum Beispiel Kommunikation, Radar, Satellitenkommunikation. Und Rode und Schwarz ist ein Hersteller, der ein ganz breites Spektrum anbietet von Elektronik, Funk, Video, Flughafenausstattung und darunter eben auch militärische Funkgeräte und Funkortungsgeräte, die dann in Waffensystemen wieder auftauchen.
Außer den besonders bedeutenden Betrieben, großen Betrieben, gibt es ja wohl auch eine ganze Reihe von kleineren Firmen, die unter anderem zumindest auch für die Rüstung produzieren.
Das ist der ganze Bereich von Zuliefererindustrie für die Luft- und Raumfahrt, wo also zum Beispiel einzelne Komponenten hergestellt werden, Beispiel Benzinpumpen oder Lüftungs- und Ventilationssysteme für Flugzeuge oder wo einzelne Bauteile hergestellt werden oder spezielle Bearbeitungstechnik da ist. Dann sind aber auch Firmen, die Software-Systeme entwickeln, wo man nicht genau versteht, was machen die eigentlich. Es gibt dann Managementfirmen, die einzelne Rüstungssysteme managen und verkaufen. Und es gibt Dienstleister in Engineering, Dokumentation, also alles Mögliche. Und das sind viele, viele kleinere Firmen, also einige Dutzend, wenn man addiert, die also keine kompletten Waffensysteme vor der Haustür stehen haben, so wie Krauss-Maffei, sondern eben einzelne Komponenten für liefern, die dann in teils zivil, teils militärischen Systemen wieder auftauchen.
Gibt es denn eigentlich Erkenntnisse darüber, dass Waffen aus Münchner Produktion in Kriegen, in bestimmten Kriegen eingesetzt wurden oder werden?
Aktuelles Beispiel ist der Krieg im Jemen. Die saudi-arabische Luftwaffe hat Tornado-Kampfflugzeuge. Die wurden zwar geliefert über Großbritannien, aber das Triebwerk ist von MTU in München. Und anderes Beispiel ist die Panzerhaubitze von Krauss-Maffei, die von den holländischen Streitkräften in Afghanistan eingesetzt wurde, Leopard-Panzer in Afghanistan von kanadischen Streitkräften eingesetzt und natürlich jede Menge andere Panzerfahrzeuge, die auch von der Bundeswehr und anderen NATO-Staaten in Afghanistan eingesetzt wurden. Bei anderen aktuellen Kriegen gibt es sicher eine Grauzone, wo Waffen eingesetzt werden, was wir einfach nicht wissen. Aber die, die ich jetzt genannt habe, sind die besten Beispiele.
Johanna Pfeffer organisiert die Friedensfahrertour ganz wesentlich mit. Jetzt mal konkret zu diesen Aktionen im Rahmen der Friedensfahrertour. Die Tour beginnt am Sonntag, dem 30. Juli. Da gibt es eine Auftaktveranstaltung am Marienplatz. Was ist da genau geplant?
Beim Auftakt am Sonntag, den er ungefähr um 11:45 anfängt, also kurz nach dem Glockenspiel, da wollen wir vor allem die Gelegenheit bieten, dass man uns kennenlernt. Das heißt, wir machen nicht das ganz große Programm mit vielen Reden von oben herab, sondern wir wollen tatsächlich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Natürlich wird es ein paar Reden geben, wir werden uns vorstellen und wir werden unsere Friedenserklärung, die wir seit 2014 verbreiten, nochmal vorstellen.
Was ist die Friedenserklärung genau?
Die Friedenserklärung, die haben wir entwickelt als Gegenstück zu den Kriegserklärungen und die wir möglichst von vielen Leuten unterschreiben lassen sollen und die im Wesentlichen aussagt, dass wir uns weigern, Feinde zu sein, dass wir in unserem Namen kein Krieg geführt werden soll, also kein Krieg in meinem Namen und wir weigern uns, Feinde zu sein.
Während der gesamten Friedensfahrertour findet dann am Marienplatz eine Mahnwache statt. Was ist die Idee dahinter?
Ja, wir sind als Friedensfahrertour auf Achse für Frieden und Abrüstung seit 2004 nun jedes Jahr unterwegs gewesen und haben ziemlich viele Orte angefahren in Bayern, aber auch weit drüber raus. Also wir waren bis Italien und bis Tschechien. Aber in Bayern hat sich gezeigt, wir kriegen sehr viel Aufmerksamkeit in den kleinen Orten, wir kriegen aber sehr wenig Aufmerksamkeit in den großen Orten, sprich in der Landeshauptstadt München, tun wir uns halt besonders schwer, überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren. Nachdem in diesem Jahr ja auch Wahljahr ist und die Aufrüstungskampagne im Moment ja sehr hoch schießt, also 2% vom Bruttosozialprodukt muss jetzt endlich her und so, haben wir gedacht, dieses Jahr möchten wir mal wahrgenommen werden oder deutlicher wahrgenommen werden und haben die Aktion von daher deutlich vergrößert. Das heißt, wir sind präsent mit einer Dauermahnwache eine Woche lang und machen zeitgleich Touren zu den Rüstungsbetrieben in der Region oder soweit wir halt unser Radius aus München da reicht.
Ja, Stichwort Touren. Da gibt es insgesamt 6 Ausfahrten. Welche Ziele werden da angesteuert?
Wir fahren auch hier die insbesondere Rüstungsbetriebe an. Wir fahren Militärstandorte an. Das ist jetzt in diesem Jahr ein bisschen weniger. Normalerweise machen wir sehr viel mit militärischen Standorten auch, aber immerhin einige sind dabei. Fürstenfeldbruck, Fliegerhorst und Erding Fliegerhorst sind dabei.
Aber diesmal sind es hauptsächlich die Rüstungsfirmen.
Aber es zentriert sich auf die Rüstungsfirmen, weil wir ja zum Thema auch genommen haben, Rüstungszentrum München. Und da haben wir eine ganze Reihe von großen und kleinen Firmen. Das sind pro Tag bis zu 6-7 Firmen auf dem Programm, die wir abfahren. Der erste Tag, der wird rausgehen nach Ottobrunn, also Airbus Defence. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Und der zweite Tag, der wird Krauss-Maffei-Wegmann anfahren, unter anderem, und vorher aber eben viele kleine andere. Dann geht es 3 Tage lang raus, ein bisschen nach Erding und Freising und über Dachau nach Fürstenfeldbruck. Und am Samstag, an dem 5.8., haben wir dann vor, eine Demo zu machen mit geflüchteten Menschen oder mit Menschen aus aller Welt, die vom Krieg ja auch wirklich die Nase voll haben und die auch deutlich für Frieden und Abrüstung eintreten möchten. Und da haben wir ein paar Kontakte und von daher hoffe ich, dass da eine nicht allzu große Fahrraddemo, aber es wird eine Fahrraddemo von der Bayernkaserne zum Marienplatz.
Das sind jetzt eine ganze Menge Touren, die du aufgezählt hast. Kann man denn als Interessent oder Interessentin vielleicht auch nur eine oder zwei mitmachen oder muss man, wenn man bei der Fahrradtour, bei der Friedensfahrradtour dabei ist, alle mitmachen?
Nein, man kann Einzeltouren mitfahren, man kann auch, also die 3 Tage, die außerhalb sind, wo es 2 Übernachtungen gibt, auch da kann man mit der S-Bahn rausfahren und kann mit der S-Bahn wieder reinfahren. Man kann täglich teilnehmen, stündlich teilnehmen, minütlich ist ein bisschen schwierig.
Wo kann man sich denn informieren, wenn man Interesse hat für die Friedensfahrradtour?
Auf der Website der DFGVK, nämlich dfg-vk-bayern.de.
Noch einmal die Internetadresse, unter der man Informationen zur Friedensfahrradtour findet, www.dfg-vk-bayern.de. Und das war das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.